Herzlich willkommen zu Daniels Podcast. Heute sprechen wir über Zero Trust. Zero Trust ist in aller Munde, jeder spricht darüber, aber was ist das eigentlich? Und wer kann es besser erklären als der Spezialist Dominik Höfling? Hallo Dominik, wie geht es dir?
Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung, wie immer. Es freut mich sehr, mit dir Podcasts und Konferenzen zu machen. Mir geht's gut und ich hoffe, dir geht's auch gut.
Ja, man kann nicht klagen. Viel zu tun und was auch gut ist. Und es macht ja alles Spaß. Von daher freut es mich riesig, dass wir heute über Zero Trust sprechen können. Und du, lieber Dominik, du bist ja bei der Microsoft und bist dort quasi einer von sehr vielen Spezialisten, die um das Thema herum agieren. Und magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, mach ich klar. Super, danke dir, Daniel. Mein Name ist Dominik Höfling. Ich bin Security Cloud Solution Architect bei der Microsoft, mittlerweile seit 1,5 Jahren. Unser Team ist von letztes Jahr Juli von 10 Personen auf mittlerweile über 40 Personen angewachsen. Security ist ein großer Markt. Wir sehen da viel Bedarf und versuchen unseren Kunden dann mit den Cloud-Lösungen von Microsoft eben bestmöglich abzusichern.
Fantastisch, fantastisch. Und wenn man über das Thema Zero Trust spricht, wie würdest du Zero Trust jemanden erklären, der jetzt nicht aus der IT kommt?
Super spannendes Thema, genau. Diese beiden Wörter treten immer häufiger aus. Und es gibt tatsächlich auch Personen und Unternehmen, die sagen zu mir, hey Dominik, wie kann ich denn Zero Trust machen? Gibt es da Lizenzen, die ich kaufen kann bei Microsoft? Ist es eine Methode? Ist es eine Technik und wer muss da alles involviert sein? Und bevor wir in die Details gehen, müssen wir uns die zwei Wörter erstmal auf der Zunge zergehen lassen, denn es ist eine große Definition in einem langen Satz. Und wichtig zu verstehen ist bei Zero Trust, dass es eben ein proaktiver Ansatz ist. Und proaktiv, das ist auch das schon das zweite oder dritte Wort in dieser Definition, ist, dass ich vorher etwas machen muss, bevor quasi das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Also ich muss proaktiv selbst für mich in meinem Unternehmen agieren, um mich zu schützen. Und ganz wichtig auch hier, es ist ein integrierter Ansatz. Ja, es bringt nichts, wenn ich meine User mit MFA schütze, wenn ich auf meinen mobilen Geräten Microsoft Defender installiert habe. Ich muss über alle Layer der Security gehen, über alle meine Daten, Infrastruktur, Identitäten, Netzwerk, um diesen Ansatz wirklich auch durchführen zu können. Dann ist die nächste innerhalb dieses Satzes die Definition, dass wir explizit und kontinuierlich jede Transaktion überprüfen. So, das bedeutet, nur weil ich im Unternehmensnetzwerk bin oder in meinem VPN, heißt es aber nicht, dass ich das auch wirklich bin, der hier Zugriff auf Exchange Online, SharePoint Online, Microsoft Teams nutzt. Auch hier, egal an welchem Standort, egal von welcher IP-Adresse, ich muss immer die Identität explizit verifizieren, um Zugriff auf die Daten zu bekommen. Wir nutzen diesen Zugriff immer mit den geringstmöglichen Rechten und wir nutzen künstliche Intelligenz, um diese ganzen Signale zu verarbeiten und auch in Echtzeit darauf reagieren zu können. Das ist die offizielle Definition von Zero Trust. Und du merkst schon, da sind ganz, ganz viele verschiedene Wörter drin. Und es ist eine Methode, die wirklich im Unternehmen gelebt werden muss. Und es ist auch extrem wichtig zu erwähnen, dass ich das nicht von heute auf morgen mache, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess, der auch gelebt werden muss. Kannst du dir jetzt vorstellen, Daniel, was ich als Unternehmen machen müsste nach dieser Definition?
Zunächst einmal würde ich sagen, wäre es wichtig, dass man wirklich alles auf den Prüfstand stellt und nicht nicht einfach das Ganze laufen lässt, ja, sondern tatsächlich über alles die gleiche Methodik fahre und auch da nichts vernachlässige. Also es darf kein Bereich irgendwo übrig bleiben, der dann eben die oder das schwächste Glied in der ganzen Kette ist. Und das wäre nämlich ein Problem.
Hast du vollkommen recht, genau. Und auch wichtig ist zu verstehen, dass Zero Trust der Ansatz, also es gibt drei Ansätze, die Microsoft hier bringt. Und der erste Ansatz ist Verify explicitly. So, das bedeutet immer, egal wer, egal wen ich kenne, egal von meinem Device, ob bring your own device, manage device, ich möchte die Identität, ich muss diese Identität verifizieren. Ja, ich bin hinter meiner Firewall im Unternehmen nicht mehr 100% geschützt. Das zweite Pillar von den Zero Trust Prinzipien sind Privilege Access. So, das heißt, Least Privilege Access. Stell dir vor, du wärst jetzt auch hier bei Samsung globaler Admin für euren Microsoft 365-Tenant, ja, oder hättest Zugriff auf eure Domain-Controller etc. Das wäre natürlich fatal. Ich sollte nur die Berechtigungen nutzen, die ich auch wirklich brauche. Und der dritte Ansatz ist Assume Breach. Und mit Assume Breach möchten wir sagen, wir können nicht alles hundertprozentig schützen mit unseren Tools und alle Attacken, sondern wir geben euch die Möglichkeiten und die Tools, das bestmöglich abzusichern, aber auch Einsichten in die Umgebung zu bekommen. Also was läuft hier? Wurde ein Angriff versucht? Und wir gehen davon aus, dass ein Angreifer irgendwann in die Daten reinkommen kann, aber wir möchten schnellstmögliche Visibilität haben und es dann eben ja, wieder remediere.
Und mit welchen Tools oder was muss ich jetzt als Unternehmen letztendlich tun, um das bei euch zu erlangen?
Exzellente Frage, Daniel. Das ist wirklich interessant. So, ich hatte ja erzählt, dass Identitäten und Devices die ersten zwei Pillar sind, die extrem wichtig sind. Warum ist das so? Wir beide haben eine Identität. Wir haben wahrscheinlich mehrere 20 bis 30 Identitäten und die Identitäten können vom privaten Leben anfangen, wie beispielsweise Personalausweis, Reisepass. Wir haben Login bei sozialen Medien. Wir haben alle E-Mail-Adressen, auch private. Und hier ist es dann eben wichtig, dass ich diese Identität, dass ich hier Signale sammle. So, wo melde ich mich an? Ist es wirklich Daniel? Ist es wirklich Dominik? Muss ich vielleicht meine Identität nochmal mit einem zweiten Faktor verifizieren? Muss ich irgendwie ein Dokument vorlegen? Übrigens arbeiten wir mit Microsoft Entra, Azure AD, auch an dieser Verified Credentials. Das ist eine Art digitaler Reisepass, den ich dann wirklich vorzeigen kann für meine Apps, für meine Partner, mit denen ich interagieren will. Und ich habe quasi wie ein Reisepass nur noch eine Identität für all meine anderen Services. Das ist auch ein super Zukunftskonzept, weil momentan ist es eben so, ja, wir haben ganz viele Logins, ganz viele Passwörter. Hier ist die Chance auf einen Angriff viel, viel höher. So, und was wir dann eben machen mit dieser Identität? Wir loggen die Signale. So, du kannst dich jetzt anmelden mit deinem mobilen Gerät. Vielleicht hast du noch zwei, drei Laptops hier rumliegen, einen privaten, mit dem du dann mal schnell E-Mails checkst, vielleicht auch unterwegs. Und wir müssen hier eben sicherstellen, dass wir diese Signale sammeln, das Risiko bewerten. Stell dir vor, ich habe MFA, ich habe einen Antivirus-Scanner auf meinem Device, mein Device ist compliant, vielleicht darf ich nur aus Deutschland auf die Daten zugreifen. Und diese Signale werden korreliert und dann treffen wir eine Entscheidung. Die Entscheidung kann dann sein, ich erlaube den Zugriff oder ich erlaube den Zugriff nicht oder ich erlaube den Zugriff, wenn Bedingungen nochmal zusätzlich erfüllt sind. Also greife ich auf hochsensible Unternehmensdaten zu, mache ich vielleicht nochmal MFA. Oder die andere Bedingung könnte sein, greife ich auf Unternehmensdaten zu, dann muss mein Gerät compliant sein. Vielleicht kann es sein, dass es domain-joined ist. Ich brauche einen Antivirus-Scanner. All diese Dinge kann ich sehr granular mit Microsoft Conditional Access und den Device-Management-Möglichkeiten mit Intune einstellen. Am Ende und der letzte Schritt ist dann auch das Policy Enforcement. So, ich muss dann eben auch entscheiden, dass diese Einstellungen oder die Entscheidung, die ich eben getroffen habe, auf die Geräte auch ankommt. Und hier ist es wichtig, diese Entscheidung soll natürlich oder diese Policy muss natürlich, entschuldige, auf alle mobilen Geräte der Identität ankommen. Egal ob Firmendevice oder privates Device.
Und ich denke, das Wichtigste ist, und oder was für mich auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist, ist immer die Usability. Und wenn das Ganze nämlich zu kompliziert ist oder den ändern, wenn da nicht von der Hand geht oder er zu viele Dinge machen muss, um eben Zugriff zu erlangen, dann scheitert es quasi daran schon. Also da ist die Akzeptanz einfach weg. Und das ist ein ganz, ganz, oder mit der wichtigste Aspekt, weil was machen denn Mitarbeiter, wenn sie eigentlich produktiv sein wollen und etwas erledigen möchten, es aber nicht tun können, weil die Technik sie ausbremst. Und dabei muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich euren Ansatz sehr, sehr gut. Ich nutze ja auch den, unter anderem den Microsoft Authenticator. Und ich finde es einfach sehr, sehr cool, dass ich meine verschiedenen Microsoft-Dienste mich einloggen kann, ohne dass ich dann noch irgendwo ein Passwort benötige, sondern ich bekomme die Abfrage mit der Nummer, kann das Ganze mit meinem Fingerprint noch bestätigen und ich bin drin. Und das ist wirklich mega genial. Und ich kann den Authenticator, gerade bei mir, der mehrere Devices nutzt, auch leicht übertragen auf neue Geräte. Und das ist ein ganz, ganz oder ein wertvoller Aspekt, denn wo ich auch beispielsweise im Urlaub war, in Asien, in Singapur und mich dann von dort einloggen wollte, war das schon suspekt. Da kam erst mal eine Abfrage, so, da ist eine Anfrage aus Singapur, bist du das wirklich, lieber Daniel? Und dann merkt man schon, dass das Ganze wirklich sehr, sehr gut funktioniert und dass das auch ja quasi wichtig ist, ja, weil natürlich, man kann weltweit reisen, man kann alles tun, man kann von jeder Ecke der Welt darauf zugreifen, aber wenn es eben nicht zum Profil passt, dass man dann eben etwas genauer hinschauen muss und dann vielleicht nochmal extra beschädigen muss, das finde ich wirklich sehr, 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 sehr gut und ich begrüße das wirklich sehr, sehr extrem. Und ja, was ich aber mit dem Thema Zero Trust generell noch in Verbindung bringe, ist mein persönliches Problem, dass zu viel darüber gesprochen wird, zu viele Anbieter auf dem Markt darüber etwas sagen, aber vielleicht nicht wirklich Zero Trust sind. Wie siehst du das als erstes? Und zweitens, wie unterscheidet sich das Zero Trust von euch, jetzt mal von anderen, ohne jetzt Namen zu nennen, aber was sind so die Highlights bei euch?
Genau, also mit Zero Trust, die Entwicklung ging ja auch mit Google los und all diese Unternehmen wie Google, Microsoft haben sich zu einem Jericho Forum zusammengeschlossen. Das gibt es auch heute noch. Und es ist wichtig, dass wir da auch alle zusammenarbeiten. Nur einer allein, also nur Microsoft oder nur Google oder sonst wer, kann dieses Problem gar nicht lösen. Und es gibt hier durchaus noch verschiedene Ansätze, aber durch dieses Jericho Forum eben und durch diesen Zusammenschluss verschiedener Unternehmen gibt es mittlerweile zum Glück einen einheitlichen Standard, den ich dann auch dafür nutzen kann. Und Google hatte, wie gesagt, mit den Netzwerkgeschichten angefangen. Netzwerk war extrem wichtig vorher. Mein Unternehmensnetzwerk war immer der Trustpoint, mit dem ich mich anmelden konnte, an dem ich sicher war. Und Microsoft hat es dann um die Identitäten eben erweitert, was du so gut beschrieben hast. Ja, Single Sign-On, passwortlose Authentifizierung, Microsoft Authenticator. Funktioniert auch offline im Flieger. Wenn ich hier eine MFI-Request habe und nur mein Notebook ist im Wi-Fi des Fliegers, Authenticator funktioniert auch offline, im Gegensatz zu SMS und ist auch viel, viel sicherer. Es gibt noch durchaus andere Strategien und wir haben uns natürlich darauf fokussiert, wie schaffe ich es, diese Dinge, also Identitäten, unsere Daten, unsere Infrastruktur, unser Netzwerk, unsere Applikation auch komplett in der Zero-Trust-Strategie abzusichern. Und wir haben eben für diese verschiedenen Punkte auch verschiedene Produkte platziert, wo wir dann sagen können, alles klar, mit Conditional Access zum Beispiel und Defender for Identity haben wir diesen Schutz für Identitäten. Und es gibt hier auch ein Maturity-Modell von uns für Zero Trust. Und das bedeutet einfach, wie fange ich überhaupt an? Und wie ich schon gesagt habe, es gibt ein paar Low-Hanging-Fruits, die man sehr, sehr einfach machen kann. Du kannst es dir vorstellen, Admin-Accounts erstmal mit MFA versehen. Mhm. Das ist ein Ding, das kann man wirklich super schnell machen. Und dieses Maturity-Modell hat eben eine Getting-Started-Section, wie zum Beispiel MFA für Admin-Accounts. Wir haben eine Advanced Section und die optimale Section. Sprechen wir von Identitäten und einen optimalen Status, hast du es erklärt. Passwortlose Authentifizierung, Fingerprint, Windows Hello for Business, Microsoft Authenticator. Und das Tolle ist eben, dass wir bei den Personal Accounts von Outlook.com es schon so weit haben, dass wir das Passwort tatsächlich entfernen können und wir nur noch passwortlos uns anmelden können. Mhm. Das ist natürlich ein extrem guter Schutz, weil von außen die Angreifer ohne Passwort ja nichts mehr machen können. Es wird schon direkt vorher geblockt und die Anfragen kommen gar nicht an unser Netzwerk an.
Ja, ja. Ich begrüße das total. Ich meine, unter uns IT-Lern ist es ja so, wir kommen ohne Passwortmanager ja gar nicht mehr aus, weil es gibt einfach zu viele Portale, zu viele Sachen, wo man sich letztendlich anmelden muss. Und da ist dieses Passwortlose tatsächlich ein Riesenmehrwert. Aber ich sehe es immer wieder auch im privaten Umfeld, im Bekanntenkreis. Wenn ich sehe, wie teilweise wichtige Accounts, teilweise auch Business-Accounts, wo quasi ja sehr viel Geld dahinter steckt, mit einem wirklich Standardpasswort geschützt sind, ohne einen zweiten Faktor beispielsweise, oder auch große Social-Accounts, wo auch Business drüber geht, wo dann tatsächlich auch nur mit einem Standardpasswort geschützt ist, ohne hier großartig einen zweiten Faktor zu hinterlegen, oder das gleiche Passwort auf mehreren Portalen hinweg. Da versuche ich immer zu erklären und zu sagen, hey, das ist ein Problem, ja, weil ist das Passwort einmal exposed, kann man sich, wenn man es auf dich abgesehen hat, dann tatsächlich dann einfach alle Portale durchgehen und mal gucken, wo man reinkommt. Aber dann kommt immer das Totschlagargument, ja, wer bin ich denn schon? Ich bin doch viel zu uninteressant, mich will doch keiner hacken. Und das finde ich immer so schade. Wie begegnest du solchen Leuten?
Ich unterschreibe das zu 100%, das ist in meinem Umfeld auch so. Und das Problem hier ist aber auch, manche Dienste machen dir es auch extrem schwer, dein Konto vernünftig abzusichern, ja? Viele Dienste bieten...
Ich sage einfach, beispielsweise, was ich fatal finde, Twitter. Twitter bietet keinen zweiten Faktor an, wo ich mir denke, ja.
Tatsächlich geht es mittlerweile. Gar nicht so lange gibt es mittlerweile. Das ist dann über einen One-Time-Pass-Token, den du dann einträgst, also diese sechsstellige Nummer. Okay. Das funktioniert mittlerweile. Und ich finde das auch toll, dass im Consumer-Bereich wie eBay zum Beispiel Vorreiter ist für die passwortlose Authentifizierung. Die haben sich dem Standard angeschlossen, Web Authentication und FIDO 2 zu nutzen. Aber wie du es schon sagst, ne, ich hatte bei Twitter zum Beispiel auch extrem lange gesucht und es gibt es noch nicht so lange, erst ein Jahr, bis ich diese Einstellung überhaupt gefunden habe. Und jetzt sind wir bei der Techies. Stell dir vor, ein normaler Consumer, der nur Twitter nutzt und sonst nichts, möchte ich hier zweiten Faktor einsichten. Es ist einfach zu kompliziert. Man muss das eigentlich bei der Anmeldung, bei der Registrierung eines Accounts unbedingt schon mit anfordern, richtig, damit ich diese Baseline-Security habe.
Richtig, ja, definitiv. Definitiv. Ja.
Und für Unternehmen natürlich noch, der Zero-Trust-Ansatz hat noch Dinge wie Applikationen eben, Infrastruktur, Network, Data. Hier ist es wichtig, dass ich Daten, Label, verschlüssel. Der Finanzreport bei uns aus Redman ist mit großer Sicherheit so verschlüsselt und so eingeschränkt in den Rechten, dass nur bestimmte Personen den öffnen können, ja. Und ich möchte natürlich auch verhindern, dass Daten mein Unternehmen verlassen. Ja, ich möchte nicht, dass jemand OneDrive kopiert auf USB-Sticks. Vielleicht verschiebt er das in andere Clouds wie AWS oder Alibaba. All diese Sachen muss ich natürlich monitoren. Zero Trust ist auch wichtig für Insider Risk Management. Daten sollen in meinem Unternehmen bleiben. Ich muss GDPR-compliant sein, wenn ich jetzt eine europäische Company bin. Und darauf muss ich achten, dass ich nicht jetzt einen Dienst nehme, ich weiß nicht, zum Beispiel Dropbox, und diese Daten auf einen Storage in die USA verlagere. All diese Dinge hängen zusammen mit Zero Trust. Und es ist, wie gesagt, eine Methode, die immer kontinuierlich geprüft und auch wieder angepasst werden muss. Denn es kommen in der Cloud so viele neue Sachen dazu und auch im Bereich Security. Es ist nicht eine Einstellung, die ich jetzt einmal mache und dann passt es, sondern ich muss die kontinuierlich anpassen, pflegen und auch erweitern.
Richtig, ja, ganz genau, ganz genau. Letztens sogar wurde mir ein USB-Stick angeboten für die Datenübertragung. Da dachte ich so, da gibt es doch aktuell auch dieses Meme oder diesen Spruch, excuse me, wir haben doch 2022. also tatsächlich, es ist nicht in den Köpfen der Leute, es ist auch nicht böse zu nehmen. Die denken, ja, ich muss jetzt einfach was machen, ohne großartig Aufwand zu betreiben, dann hole ich mir halt so einen USB-Stick vom Retailer und pack's dann in meinen Rechner und schick's in einen anderen Rechner rein. Das ist, ja, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen USB-Stick gesehen habe überhaupt.
Ja.
aber heutzutage, wie gesagt, gibt es andere Technologien und ich selber bin begeisterter OneDrive-Nutzer, auch im privaten Umfeld. Also ich wüsste nicht, was ich ohne meine OneDrive machen würde. Und ja, auch da, wie gesagt, Datenaustausch heutzutage, es sind ja viele, viele Daten, die wir auch selber erstellen und auch große Datenmengen, ja, wenn man mal überlegt, ich nehme jetzt irgendwelche Videos auf und möchte das jetzt mit der Familie teilen, das sind schon große Datenmengen und wenn man jetzt nicht großartig an der Qualität verlieren möchte, macht es dann eher Sinn, das auf einer OneDrive zu schieben und einfach einen Link zuzuschicken, wo man es dann runterladen kann. Das ist in der heutigen Zeit eigentlich gang und gäbe. Aber, wie gesagt, manche kommen dann noch auf die ja, tolle Idee, mit USB-Sticks zu hantieren. Ja, das ist für mich fast schon so schlimm wie Faxgeräte.
Super wichtiger Punkt. Stimme dir voll zu. Und wusstest du, dass OneDrive auch ransomware-resistant ist? Das heißt, wurde zum Beispiel, öffnet ein User einen Link, Phishing-Link, ich habe Ransomware an meinem Device, es wurde verschlüsselt. Das Tolle an OneDrive ist, ich kann die Daten wiederherstellen, auch nachdem sie mit Ransomware angegriffen und verschlüsselt wurden. Also, unbedingt nutzen, auch im Consumer-Bereich. Ein paar Gigabyte sind frei, da die wichtigsten Daten rein, zusätzlich als Backup. Ja, super wichtig für die Security.
Absolut, absolut. Lieber Dominik, die Zeit ist schon wieder fortgeschritten. Das ist immer sehr, sehr schnell. Wir haben in der Vergangenheit ja schon die ein oder andere gemeinsame Sache getan. Und wir waren ja unter anderem auch auf dem OMR-Festival gemeinsam und hatten dort ein Panel-Talk auf der Vodafone Stage, was ich ziemlich, ziemlich cool fand damals. Wobei damals, so lange ist es auch nicht her, ein halbes Jahr, glaube ich.
Mai. Ja, war super.
Mai, ja. Okay, genau. Die Zeit rennt, das ist brutal. Und ja, ich freue mich, da noch weitere Sessions mit dir aufzunehmen. Gerne auch hier im Podcast. Und wo kann man dich denn am besten finden?
Das ist gut, genau. Ich bin bei Twitter, @DominikHöfling. Und ich bin auch bei LinkedIn, aka.ms/Dominik. Mein persönlicher Shortcut bei Microsoft. Entschuldige, ich habe es noch ein bisschen im Hals. Und hier findet ihr mich bei LinkedIn und Twitter. Das sind meine beiden Social-Media-Kanäle, die ich wirklich auch nutze. Und ja, ich freue mich, mit euch zu connecten und vor allem, Daniel, mit dir wieder Podcasts zu machen, auf Konferenzen zu gehen. Ich habe das diese In-Person-Konferenzen so wahnsinnig vermisst. Absolut. Und ich bin happy, dass es jetzt wieder stattfinden kann.
Absolut, bin ich vollkommen bei dir. Und ich packe deine Links dann auch noch in die Videobeschreibung beziehungsweise in die Podcast-Beschreibung, sodass alle Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und auch ja, alle anderen natürlich das dann auch sehen können und sich mit dir connecten können. Ich kann es nur empfehlen, Dominik ist für mich tatsächlich auch hier ein absoluter Spezialist auf diesem Feld. Und es macht auch unheimlich viel Spaß, weil ich finde, du bringst es auch immer sehr, sehr geradlinig auf den Punkt. Und ich sage auch immer, sharing is caring. Wenn man sein Wissen mit anderen teilen kann, hat das auf jeden Fall einen riesen, riesen Mehrwert. So in diesem Sinne, lieber Dominik, ich danke dir vielmals. Freue mich auf die nächste Session mit dir.
Ja.
Und bis bald.
Bis bald. Danke dir.
Ciao.
Ciao.